Westfalenpferde. Der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht. Das Westfälische Pferdestammbuch steht seit 120 Jahren für Erfolg und Erfahrung. Es führt das Zuchtbuch für renommierte Reitpferde und zuverlässige Freizeitpartner. Aber auch Reitponys, Kaltblüter und viele weitere Rassen gehören dazu. In diesem Podcast geht es um die Arbeit des Westfälischen Pferdestammbuchs. Wer gehört zum Team? Wie züchte ich mein erstes eigenes Fohlen? Was passiert rund um eine Auktion?
Folge 56. Persönlichkeiten aus Westfalen. Mit Franz Josef Schulte im Busch, alias Heino. Wer kennt ihn nicht? Er ist eine wahre Pferdepersönlichkeit und hier in Westfalen bekannt wie ein bunter Hund. Schon seit vielen Jahrzehnten ist Franz Josef Schulte im Busch dem Westfälischen Pferdestammbuch treu. Den meisten ist er allerdings hier besser bekannt als Heino. Er ist ein westfälisches Original und seit vielen, vielen Jahren Mitglied im Reit- und Fahrverein Lützow-Sernburg-Olfen. Hier engagiert er sich in ganz besonderem Maße ehrenamtlich für die Belange des Vereins. Beim Westfälischen Pferdestammbuch ist er eine feste Säule im Team und auf den großen Veranstaltungen wie der Westfalenwoche, der Vorauswahl zur Hauptkürung und auch der Hauptkürung selbst nicht wegzudenken. Auch außerhalb der Pferdeszene gibt es kaum ein Ehrenamt, das er noch nicht ausgeübt hat. Für sein überdurchschnittliches ehrenamtliches Engagement hat er schon mehrere Auszeichnungen erhalten. Mein Name ist Britta Knaub und ich spreche heute mit Franz Josef Schulte im Busch, alias Heino, über sein Leben und seine Verbindung zum Pferdesport und zum Westfälischen Pferdestammbuch, welche besonderen Momente er am Westfälischen Pferdestammbuch erlebt hat, wie sich die Pferdezucht, die Pferdeszene und auch die Arbeit am Westfälischen Pferdestammbuch in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat, welche Momente und Persönlichkeiten ihn besonders geprägt haben und was ihn an der Arbeit mit der Jugend besonders begeistert. Herzlich willkommen, Heino.
Ja, hallo.
Ja, Heino, schön, dass du da bist. Du bist ja hier in Westfalen in der Pferdeszene eigentlich bekannt wie ein bunter Hund, möchte man sagen. Aber die meisten Pferdeleute kennen dich, wissen aber gar nicht, wie du eigentlich richtig heißt. Dein richtiger Name ist Franz Josef Schulte im Busch. Also als bekannt bist du als Heino. Wie bist du überhaupt zu deinem Spitznamen gekommen?
Ja, das ist nicht nur in der Pferdeszene so, dass man mich nur unter den Spitznamen kennt. Das ist bei uns in Olfen, in unserer Gemeinde, in unserem Dorf von 13.000 Einwohnern, ist das ähnlich. Also wenn einer nach Franz Josef fragt, Schulte im Busch, ja, aber wer ist das? Wenn man dann Heino fragt, ach, da der Blonde. Wie kommt man zu so einem Spitznamen? Das ist schon ein bisschen länger her. Während meiner Schulzeit waren wir unterwegs mit den Schulklassen auf Klassenfahrt und jede Klasse musste irgendetwas vorbereiten. Und dann waren bei uns so Spitzfindige, haben gesagt, hör mal, wir machen irgendwie so ein Musikstück. Und da ich damals noch längere Haare hatte, hat man mir die Sonnenbrille aufgesetzt, dann hat man mir noch die Gitarre in der Hand gedrückt und dann haben wir irgendwie Musikstücke gesungen und was. Und seitdem, das ist ja schon ein paar Tage her, seitdem ist dieser Name Heino einfach hängen geblieben. Und so ist das auch bei uns im Ort und so ist das hier auch in der Pferdeszene auch so einfach weitergereicht worden. Ich glaube schon, so wie du das sagst, wenn man hier jemand nach Franz Josef fragt, dann sagen wir, wer ist das denn? Aber es gab ja hier noch so einen Pferdevorführer, Menne.
Ja, stimmt.
Also Menne heißt auch mit Vornamen Franz Josef. Menne Torweien kannte auch jeder, weil er auch jede Menge Pferde vorbereitet hat. Aber wenn man gefragt hat, Franz Josef Torweien, dann hat man auch gesagt, nee, Menne, wer ist Franz Josef? Ja, so kommt man dann zu so einem Spitznamen und das war schon während meiner Schulzeit, also das ist schon 3 Tage her. Ich bin 1950 geboren.
Das ist schon ein bisschen her.
Und 1957 eingeschult worden.
Und so lange hält sich der Name dann.
Und so lange hält sich der Name und wie das dann so ist.
Für diejenigen, die jetzt diesen Podcast hören, dich aber vielleicht gar nicht so gut kennen, erzähl doch einmal, wie so dein Lebensweg war und wie du überhaupt so zum Pferd und zum Pferdesport gekommen bist. Warst du auch selbst aktiv in der Reiterei tätig?
Ja, ich war auch aktiv, aber wie kommt man zum Pferdesport? Also bei mir ist das so, ich bin auf dem elterlichen Hof in Olfen als ältester Sohn geboren. Dann ging das los, Meine Eltern haben zunächst erstmal Kaltblutpferde gezüchtet, mein Großvater auch, hatten auch etliche gekörte Hengste. Und man merkte in der Landwirtschaft, da kam ein Fortschritt des Schleppers auf einem zu. Und dann hat mein Vater rechtzeitig umgeschwenkt auf das Warmblutpferd. Und früher waren die eingeteilt in leichte und schwere Warmblutpferde. Und wir hatten dann ein leichtes Warmblutpferd und auch Stuten. Und dann ist mein Vater umgeschwenkt zu den leichten Pferden, zu den Warmblutpferden. Und dann stand es natürlich nahe, die Fohlen wurden geboren. Wir hatten 2, 3 Zuchtstuten immer. Die Fohlen wurden geboren und die mussten dann auch geritten werden. Und man merkte, das war auch da ein weiteres Standbein in der Landwirtschaft. Ja, so bin ich dann zum Reiten gekommen. Allerdings, wie gesagt, ich habe in den ersten Jahren während meiner Schulzeit Fußball gespielt. So bis zum 14., 15. Lebensjahr ganz aktiv. Bin dann aber auch Anfang der 60er Jahre mit der Reiterei angefangen und habe mich in erster Linie dann natürlich auch um junge Pferde gekümmert. Ich habe natürlich auch alle 3 Sparten geritten, Dressur, Springen und auch Gelände. Und ich kann mich auch noch ganz schwach daran erinnern, an den Mannschaftswettkämpfen mussten auch alle 4 Pferde, die in der Mannschaft gingen, wir ritten in Lüdinghausen im Stadion, meist halt auf dem Kreisturnier, da musste dann auch noch gefahren werden. Also haben wir dann in den Mannschaftswettkämpfen, jeder musste Gelände, Dressur, Springen und Fahren machen.
Mit dem gleichen Pferd?
Mit dem gleichen Pferd. Ja, das waren so die Anfänge, was die Reiterei anging.
Beruflich hast du dann aber einen anderen Weg eingeschlagen als die Reiterei?
Beruflich habe ich die landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Was sich dann daraus ergibt, ist so, ich habe dann die Ausbildung, die Prüfung gemacht zum Pferdewirt. Aber die tatsächliche Prüfung als Pferdewirtschaftsmeister, das habe ich nicht gemacht.
Und wo bist du dann beruflich gelandet, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb deiner Eltern?
Gelandet bin ich auf dem landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern, wo ich dann auch, ja, ich sag mal, das, was mein Vater angefangen hatte mit der Warmblutzucht, habe ich dann auch weitergeführt, aber selber habe ich nachher gar nicht mehr gezüchtet. Ganz früh hat man mir junge Pferde anvertraut, die ich dann auch für die Stutenschau, für die Eliteschau, Hengste anvertraut. Ich habe da in meiner Zeit immer zwischen 12, 13, 15 Pferde bei mir stehen gehabt, die ich ausgebildet habe, natürlich zusammen mit meinem Vater. Alleine geht sowas nicht. Und es war auch immer so, in den ersten Jahren, wenn dann die Vorauswahl der Hengste war, die waren dann immer bei uns zu Hause. Bei uns zu Hause wurden die Hengste ausgesucht für die Vorauswahl und dann für die Körung. Und so bin ich dann da eben zum Pferd gekommen.
Du bist ja bekannt für dein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement, das du ja in ganz vielen Sparten betreibst und hast dafür auch schon so einige Ehrungen und Auszeichnungen bekommen. Woher kommt denn deine Begeisterung für ehrenamtliche Tätigkeiten? Warum nimmst du das noch nebenher quasi auf dich auf?
Ja, also auch das, ich sag mal erstmal, mein Zuhause, unsere Pferde, meine Pferde und alles, was mit den Pferden, nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch, aber das lag mir immer am Herzen, irgendwie Vereine zu unterstützen, vor allen Dingen auch in der Jugend, und das ist bei mir ganz früh, fängt sowas an, während meiner Schulzeit, dann ist man Klassensprecher, dann ist man Messdiener, dann ist man Messdienerleiter und man wächst so mit den Aufgaben.
Es zieht sich so durchs Leben.
Das zieht sich so durchs Leben und es ist so, ja, dann bin ich 40 Jahre im Vorstand oder knapp 40 Jahre im Vorstand des Reitervereins gewesen, der Heimatverein in Olfen. Bei mir war das nachher so, ich konnte mich eigentlich auf keiner Versammlung mehr sehen lassen. Irgendwo war ich immer wieder dran. Heino, das geht doch, da im Vorstand kannst du doch gut mitarbeiten. Und mir, muss ich ganz ehrlich sagen, hat immer am Herzen gelegen unsere Jugend. Unsere Jugend, das ist das Allerwichtigste. Und das hat man auch bei uns im Verein so gesehen. 1995, 77 war es, ist bei uns zu Hause auf dem Hof die Ponyabteilung gegründet worden. Die haben auch bei uns zu Hause unter meine Anleitung geritten. Ich habe da Unterricht erteilt und habe mich eigentlich immer um die Jugend gekümmert. Und dann hat man die Reitwartprüfung gemacht, dass man dann da auch weiterhin ausbilden durfte. Und so ist das ja. Wir müssen ja unsere Jugend, vor allen Dingen unsere Jugend, in den Vereinen begeistern, dass sie auch mal Ehrenämter und sich irgendwie verantwortlich fühlen. Und das war auch immer so mein Bestreben. Ich halte mich sowieso am liebsten bei jüngeren Menschen auf wie bei älteren.
Die halten einen jung?
Die halten einen selber jung und vor allen Dingen, wenn man mit viel Älteren zusammenkommt, die haben ja nur Wehwehchen, ne? Die haben ja nur Wehwehchen, der eine hier und der andere da. Und wenn ich mit jüngeren Menschen, da bin ich immer guter Dinge. Und sie kommen auf mich zu, ich unterstütze die aber auch und immer wieder gerne.
Es ist ja heutzutage gar nicht mehr so einfach, die Jugend oder die Jugendlichen für ehrenamtliche Tätigkeiten zu begeistern. Was meinst du, könnte man machen oder woran liegt es erstmal, dass sie nicht mehr selber sich dafür begeistern können und wie könnte man sie motivieren, sich ehrenamtlich zu engagieren, wieder vermehrt?
Ja, das ist eine gute Frage. Zunächst muss man selber vorangehen. Man muss sich mit den Jugendlichen, mit den heranwachsenden Jugendlichen gut verstehen. Das ist erstmal, das ist so ein persönliches Geben und Nehmen. Man muss gucken, dass man die irgendwie auf seiner Seite bekommt. Und das ist manchmal nicht ganz so einfach. Man muss auch gucken, dass man sie frühzeitig an Dinge heranführt. Man muss sie aber auch gewähren lassen. Wenn man nur dirigiert und diktiert, dann sind die nicht lange bei einem. Und da muss ich sagen, das ist das ganz Besondere auch hier in unserer Pferdeszene. Wenn ich so mit den Jüngeren zusammen bin, vor allen Dingen auch hier beim Westfälischen Pferdestammbuch, die Jungzüchter, Thomas sagt ja immer, ich werde Thomas Mönch sagt ja immer, ich werde älteste Jungzüchter. Aber ich habe die Jungzüchter gerne um mich drum herum. Und ich glaube, die haben mich auch gerne.
Von dir kann man ja auch viel lernen.
Ja, das ist natürlich klar. Wenn ich denen helfen kann, mache ich das gerne. Und wenn ich das dann sehe, wenn die ein Pferd vorführen und führen links rum, dann kann ich natürlich da nicht mal wegbleiben. Unsere Pferde werden nur rechts rumgeführt.
Neben dem Ponysport hast du ja in deinem Heimatverein auch dich für die Mannschaftsreiterei extrem eingesetzt. Was liegt dir denn daran so sehr am Herzen?
Also, wenn man sich um unsere Reiterei und wenn man dann sagt, wie halte ich meine Mannschaft in dem Verein vor allen Dingen zusammen, das geht nur mit der Mannschaftsreiterei. Das ist dann so ein großer Zusammenhalt, der eine kämpft für den anderen. Und ich kann nur sagen, ich kann nur jedem am Herzen legen, haltet die Mannschaftsreiterei hoch, wobei das in den letzten Jahren etwas schwieriger geworden ist. Neben unseren Reitervereinen, die nicht mehr die Zentrale des Reitsports ist, sondern unsere Privatstelle. Und das haben wir jetzt gerade auf dem letzten Provinzialturnier in Ostbevern feststellen müssen. Da hatten wir aus den Vereinen aus ganz Westfalen tatsächlich nur noch 5 Vereine am Start. Und es kamen noch 2 weitere Kreisverbandsmannschaften dazu. Und deshalb muss man sich schon was einfallen lassen. Wie halte ich den Mannschaftssport hoch? Und der Mannschaftssport ist auch ein gewisser Zusammenhalt. Der eine kämpft für den anderen.
Liegt es vielleicht auch daran, dass sich die einzelnen Reiter zu schnell spezialisieren und nur Dressur oder nur Springen reiten? Weil auf den Mannschaftswettkämpfen muss ja auf beides geritten werden.
Das ist das größte Problem. Das ist genau das, was du ansprichst, Britta. Ist so, wir legen uns so früh fest, wie eine Reiterei angefangen ist. Ich hatte es ja schon zu Anfang gesagt, mussten wir alles reiten. Wir mussten sogar noch fahren. Das gibt es heute nicht mehr, leider, leider. Warum das so ist, habe ich auch keine genaue Erklärung für, aber man spezialisiert sich einfach schon zu früh. Wer 3-mal in der Vierzügelklasse platziert ist, der kann schon gar kein Springen mehr reiten, sag ich immer. So, und also das Schönste ist auch unsere Pferde. Diese frühe Spezialisierung ist sehr schwierig. Ein gesundes Pferd mit 4 gesunden Beinen müsste auch einen erhöhten Galoppsprung über ein kleines Hindernis springen. Aber wir gehen ja auch die Wege, dass wir frühzeitig unsere Pferde spezialisieren. Wir sprechen von Dressur- und Springpferden. Also ich sag mal, meine Meinung ist, unsere Pferde, so wie auch unsere Reiter, müssen alles erlernen.
Seit den 60er Jahren bist du hier am Westfälischen Pferdestammbuch aktiv und ja eigentlich von all unseren Veranstaltungen auch gar nicht mehr wegzudenken. Wie waren denn deine Anfänge hier und wie bist du überhaupt hier hingekommen, dass du hier aktiv bei den Veranstaltungen mithilfst?
Ja, wie bin ich hier zum Pferdestammbuch gekommen? Also bei mir im Heimatverein, Reiterverein Olfen-Finnum, gab es zwei Auktionspferdereiter, Josef Budde und Franz Josef Lohmann. Die haben mich dann so Anfang, Mitte der 60er Jahre mit zu den Plätzen genommen oder zu den Stellen genommen, wo die Pferde standen für die Auktion. Und dann war ich deren Pico. Ich war deren Pico, habe für den die Pferde ablongiert, habe die dann auch schon abgeritten. Dann konnten die ihre Auktionspferde. Und so hat sich das dann ergeben. Irgendwie bin ich da immer hängen geblieben. Von einer Auktion zur anderen, von einer Eliteschau zur anderen, von einer Körung zur anderen. Und das hat sich immer da so weiterentwickelt. In der Größenordnung zunächst waren wir an der Reit- und Fahrschule bei Herrn Stecken. Dann sind wir umgesiedelt mit den Auktionspferden nach Warendorf. Wenn dann die Hengste auf den Stationen kamen, dann haben wir die Pferde in Warendorf untergebracht. Und ab 1977, 78 ist ja hier das Pferdezentrum errichtet worden, sind wir dann mit den Pferden nach Hirn gekommen. Unsere Auktion und alle Zuchtveranstaltungen haben damals immer in der Halle Münsterland stattgefunden. Ja, das war das Rinderstammbuch und das Westfälische Pferdestammbuch. Die hatten da Anteile an der Halle Münsterland und so waren dann da die ganzen Veranstaltungen. Alles, was mit der Zucht zu tun hat und mit dem Verkauf, waren immer in der Halle Münsterland.
Und wann sind die Pferde dann in die Halle Münsterland gekommen? War die komplette Auktionszeit dann da auch mit Ausprobieren der Auktionspferde?
Nein, die Pferde kamen immer so 8 Tage vorher, wurden die dann von dem Ort, wo sie standen, rübergebracht. Dann wurden da fertig Boxen aufgestellt. Die wurden dann rübergebracht, entweder von Münster jetzt hier von der Reit- und Fahrschule oder von Warendorf, von Landgestüt. Die wurden dann rübergebracht und von da aus konnten dann auch die Pferde probiert werden.
Und dann fand die Auktion in der großen Halle Münsterland
statt. Und die Auktionen fanden in der großen Halle Münsterland dann statt. Und die ersten Auktionen waren so mit unserem Herrn Brüns. Das war so ein ganz besonderer Auktionator mit so einem Binokel, kann ich mich noch dran erinnern. Und ja, so war das dann. Aber wir hatten auch bei den Auktionspferden nicht vielleicht wie heute, dass wir 50, 60 und vielleicht noch mehr Pferde zu der Auktion hatten. Wir hatten da immer Auktionspferde 30, 40. Und das Interessante war noch bei diesen Pferden zunächst, uns brachten die Züchter ungerittene Pferde. Ungerittene Pferde, die mussten dann auch da erst noch anlongiert, die mussten erst mal ans Gewiss gewöhnt werden, anlongiert werden, angeritten werden und dann ging die erst zur Auktion.
Und wie war da die Zeitspanne? Wie viel Zeit hattet ihr dann für dieses Anreiten bis zur Auktion?
Ja, die Zeit, das war immer so eine 6-wöchige Zeit. 6 bis 8 Wochen, da musste das irgendwie funktionieren. Und das hat auch in den meisten Fällen geklappt, wobei man sich denken kann, ne, dass so das ein oder andere Pferd schon Probleme hatte, wenn man den an den Hufen wollte und. Ja, aber so war das dann eben halt, das hat sich natürlich alles ganz verändert.
Das Ganze ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her, kann man mal sagen. Was motiviert dich denn immer noch, wieder hier hinzukommen? Warum bist du so gerne hier und warum bist du dem Westfälischen Pferdestammbuch über all die Jahre immer treu geblieben?
Ja, also für mich war das immer so, ich war gerne beim Westfälischen Pferdestammbuch, ich merkte aber auch, ich wurde auch gerne aufgenommen. Und dann habe ich immer gesagt, neben mein Zuhause ist das Westfälische Pferdestammbuch meine zweite Heimat.
Ja, sehr schön. Durch deine Mithilfe bei den ganzen Veranstaltungen hier, wie Fohlenauktionen, Stutenschauen, Hengstkörungen, hast du ja so einige Generationen an Pferdezucht miterlebt und gesehen. Wie hat sich denn die Pferdezucht in den vergangenen Jahrzehnten dann verändert?
Ja, ich sag mal, wenn wir von einer Veränderung unserer Pferdezucht sprechen, haben den größten Zuchtfortschritt haben unsere Ponys gemacht. Es gab früher zu meiner Zeit Dülmener und Nordkirchener Wildpferde. Dülmener und Nordkirchener Wildpferde. Und dann hat man sich da stark gemacht und hat dann eben versucht, unsere Ponys einzukreuzen mit Arabern. Und daraus hat sich eigentlich unser Reitpony entwickelt. Früher gab es keine Ponys. Ich habe auch nie auf Ponys gesessen und geritten. Ich habe erst auf Ponys geritten, wie die Ponyabteilung bei uns zu Hause ins Leben gerufen wurde. Dann habe ich auch auf Ponys gesessen, weil wenn die Kinder das mal nicht hinkriegten, dann musste man sich selber draufsetzen. Unsere Warmblutzucht hat sich natürlich auch entwickelt. Wie gesagt, der Zuchtfortschritt ist schon so groß, das hat man aber auch durch die Zucht, wenn ich noch daran denke, in den ersten Jahren, wo ich so angefangen bin zu reiten, da hatten wir so die Goldlachs, das waren Pferde mit dicken Ganaschen und schwerfällig und das war alles nicht so einfach und heutzutage haben wir ja Pferde, die einfach zu bedienen sind, für mich einfach, vielleicht nicht alle, aber viel einfacher als wie meine Zeit angefangen hat mit der Reiterei.
Was sind denn weitere vielleicht auch nicht so gute Veränderungen?
Ja, was sind nicht so gute Veränderungen? Also es gibt ja immer nicht so gute Veränderungen. Was soll ich jetzt mal sagen? Was sind nicht so gute Veränderungen? Wir müssen ja immer gucken, dass wir reitbare Pferde und Ponys behalten. Und da müssen wir auch in der Zucht drauf achten, vor allen Dingen auch, dass unsere Kinder, unsere Jugendliche Pferde angeboten bekommen, die reitbar sind. Und wenn das nicht ist, dann wird es natürlich für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen, für die Einsteiger, wird es sehr schwer. Aber ich muss sagen, die Reitbarkeit unserer Pferde ist deutlich besser geworden, wie so in den Anfängen so zu meiner Zeit.
Du hast ja vorhin schon gesagt, du warst selbst nicht wirklich aktiv in der Pferdezucht, hast zwar die Zucht deines Vaters übernommen, aber nicht weiter fortgeführt. Ja. Gibt es trotzdem bestimmte Linien, die du so favorisierst, wenn du dir mal überlegst, was du schon alles so gesehen hast?
Ja, also für mich ist immer ganz wichtig, wenn man so die Zuchtlinien verfolgt, dass man Zuchtlinien hat, nicht nur spezialisierte Zuchtlinien. Also für mich muss unser Pferd, muss beides hergeben, Dressur wie Springen. Und da hat sich das hat sich jetzt so in den letzten Jahren so ein bisschen rauskristallisiert. Natürlich, unsere Springpferde haben schon eine Springpferdeabstammung und unsere Dressurpferde eine Dressurpferdeabstammung. Aber nichtsdestotrotz kann auch ein Pferd mit einer Dressurabstammung kann auch mal ein A-Spring gehen. Und der mit der Springabstammung, der kann auch mal oder der mit der Dressurabstammung, der kann auch mal ein Springen gehen und das Springpferd müsste dann auch mal eine A-Dressur gehen können. Und das ist so, das hat sich jetzt in den letzten Jahren so da entwickelt. Früher waren so die Linien, man wusste genau, das sind rittige, reitbare Pferde und da gab es natürlich auch weniger reitbare Pferde. Aber insgesamt, sage ich mal, hat unsere Pferdezucht auch in der Warmblutzucht, ich hatte ja vorhin schon gesagt, bei den Ponys ist der Zuchtfortschritt ganz enorm gewesen in der Zeit von nichts auf 100%. Ob in Dressur, die gehen ja, das ist ja Wahnsinn.
Du hast ja hier durch deine lange Tätigkeit nicht nur ganz viele Pferdegenerationen miterlebt, sondern auch verschiedenste Menschengenerationen. Hast hier mit jungen Mitarbeitern, Auszubildenden zusammengearbeitet, die auch ganz viel von dir lernen konnten und diese dann auch etwas auf deinem Weg begleitet. Ja. Aber wenn wir jetzt mal nicht nur an die Pferde denken, sondern auch an die Pferdegesellschaft, wie haben sich denn die Pferdeleute in den vergangenen Jahrzehnten verändert?
Oh, das ist eine schwere Frage. Also, ich sage jetzt zur Zeit, wir haben es nicht mehr mit Pferdeleuten zu tun, sondern nur noch Leute mit Pferde. Das ist der Unterschied. Ich bin ja auch als Preisrichter unterwegs. Wenn ich dann, und das interessiert mich natürlich ganz besonders, wenn ich dann so Reitabzeichenprüfungen abnehme, dann ist immer so meine erste Frage von den Prüflingen, sagt mir mal, ich hätte gerne gewusst, wer von euren Eltern hat geritten oder reitet noch? Bin ich in der ländlichen Struktur unterwegs, dann kommen noch ein paar Hände. Kommt man so ins Ruhrgebiet rein, dann wird es sehr schwierig. Die Kinder von den Eltern, die das Reiten erlernen wollen, die kommen, ja, die sind mit der Freundin zu irgendeinem Reitstall gefahren, plötzlich haben die mit dem Pferd zu tun. Ich kann das auch nur bei uns vom Reiterverein aus sagen, da verfolge ich das ja. Wir haben Wartelisten bei uns in Olfen-Finnum für unsere Longenkinder. Aber das sind Eltern, die bringen ihre Kinder für 20 Minuten dann zur Halle für die Longe. Zwischendurch muss die Mutter oder auch der Vater dann noch zum Aldi zum Einkaufen. Und dann geht das los, seh zu, dass du pünktlich fertig bist. Du hast ja gleich noch Nachhilfeunterricht. Und dann hast du auch noch Musikunterricht. Die kommen ja sowieso, die Schulzeit ist nicht eher um 12 Uhr, so wie wir, halb eins zu Hause. Nein, die kommen ja erstmal aus einer Ganztagsschule. 14, 15, 16 Uhr sind die zu Hause. Und dann beginnt das Problem. Ich frage auch immer unseren beiden Ausbilderinnen, die das da mit an der Longe machen, könntet ihr euch vorstellen, wer von den Eltern könnte überhaupt ein Pferd sich erlauben? Und auch halten. Und das ist zurzeit unser Problem, dass die Entwicklung, die Schere geht sehr weit auseinander. Eine normal verdienende Familie, wo die Eltern nichts mit den Pferden zu tun haben und die dann Neueinsteiger sind, dann wird das mit den Kosten sehr haarig. Sind das Eltern, wo die Kinder von reiten, dann sind das ja wieder Überlieferungen, wie bei mir in den Anfängen auch. Und dann brauchen wir auch keinen Basispass oder Pferdeführerschein zu machen. Ich brauchte den nicht. Mein Vater hat mir schon gesagt, wie ich mein Pferd zu putzen und zu pflegen hatte. Und wenn man dann heutzutage, das ist das ganz Interessante, wenn man dann noch anfängt mit der Fütterung, dann fragt man, wie und was fressen unsere Pferde? Dann wird ja alles aufgezählt. Und dann sage ich immer, ihr wisst ja genau, unsere Pferde stammen nicht von den Affen ab und deshalb fressen die auch keine Bananen. Doch, mein Pferd frisst gerne Bananen. Nein, unsere Pferde stammen nicht von den Affen ab. Das ist ganz interessant, wenn man so mit der Gesellschaft da zusammenkommt. Und da muss ich aber auch sagen, in den Vereinen, da fehlt es auch an so manchen bodenständigen Vereinsausbilder. Und das ist alles so ein bisschen in der Schwebe zurzeit. Ich hoffe, dass sich das nochmal alles ändert. Früher gab es ja einfach nur, jeder Verein hatte einen festen Reitlehrer und da ging es nicht dran vorbei. Heute ist jeder der Reitlehrer. Die Mutter, die Fünfer mit der Tochter zum Turnier führt, die stellt sich dann schon in der Halle und oder auf dem Viereck oder wo auch immer und gibt schon Unterricht. Hat mit den Pferden nie was zu tun gehabt.
Du hast ja hier am Westfälischen Pferdestammbuch dann auch in den Jahren mit ganz vielen verschiedenen Führungen zusammengearbeitet und verschiedenen Vorständen. Wie hat sich denn die Ausrichtung oder die Arbeit des Westfälischen Pferdestammbuchs in den letzten Jahrzehnten verändert?
Also ich muss sagen, was unsere Vorstände, solange wie ich hier bin, angeht, bis heute, das war immer eine ganz tolle Zusammenarbeit. Für mich zumindest, außenstehend. Alle waren immer ansprechbar, alle waren irgendwie motiviert, der eine mehr, der andere weniger, aber ich sag mal, und deshalb bin ich, glaube ich, auch hier hängen geblieben, weil das einfach für mich hier an dieser Stelle beim Westfälischen Pferdestammbuch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich könnte jetzt keinen nennen, ich habe natürlich viele kennengelernt, ich könnte keinen nennen, wo ich sage, nee, bei dem gefiel mir das nicht so gut, auch jetzt so mit unser Ralf Johansson, was der macht, top. Und so war das auch mit seinen Vorgängern. Ich habe viele kennengelernt, die längerfristig hier waren, aber auch kurzfristig. Aber ich muss sagen, ich bin immer mit jedem gut ausgekommen, aber ich hatte immer das Gefühl, man wollte mich auch. Und dann ist das so ein Geben und Nehmen. Ich habe das getan, was mir zugeteilt wurde. Und da bin ich auch gut bei gefahren. Und das habe ich bis heute so beibehalten.
Und wie hat sich die Ausrichtung der Arbeit hier verändert in den letzten Jahrzehnten? Ist dir da irgendwas noch aufgefallen?
Oh, das ist eine ganz schwere Frage. Also das Ganze ist hektischer geworden. Es war ja immer schon. Also wenn sich das um unser Pferd dreht, vor allen Dingen, wenn sich das um unser Pferd dreht, was die Auktionen angeht, das hat ja auch alles was mit Geld zu tun. So, und wir haben auch eine ganz andere Käuferschicht, nach hier bekommen und ganz besonders ist das hervorgerufen worden durch unsere Corona-Zeit. Da ging es natürlich los und alles war nur noch online. Wir durften nicht mehr zusammen sein. Und das war auch, für mich war das so eine grausame Zeit, die Corona-Zeit. Und das sind so ein bisschen die Veränderungen. Ja, wie gesagt, in unserem Pferdesport, in unserer Pferdezucht, die Spalte, die Schere geht sehr weit auseinander. Nicht? Und das war so in den Anfängen, wo ich so hier war, da gab es auch immer schon Hektik. Aber da war noch ruhiges Fahrwasser. Und jetzt, zur Zeit, haben wir kein ruhiges Fahrwasser mehr. Die eine Veranstaltung jagt die andere. Und ich muss auch sagen, immer Achtung vor dem Arbeitspersonal, was hier ist und auch in der Führung. Ich nehme immer für mich in Anspruch, ich bin von 52 Wochen 54 weg. Und die Mitarbeiter des Pferdestammbuchs sind nicht 52 Wochenende unterwegs, sie sind 60 Wochenende unterwegs im Jahr. Das ist ein Wahnsinn, was da geleistet werden muss. Aber so werden wir auch bei den anderen Verbänden gesehen. In Westfalen passiert was. Und das ist natürlich auch dann die Motivation, dass man sagt, wo kann man unterstützen? Und das ist so mein Bestreben.
Du hast ja in der langen Zeit hier schon so viel erlebt, dass wir es nicht alles aufzählen können hier. Das würde wahrscheinlich etwas den Rahmen sprengen, von allen deinen Erlebnissen zu erzählen. Aber vielleicht können wir so ein paar besondere Momente mal herauspicken. Und zwar fangen wir doch mal an mit deinem schönsten Erlebnis hier am Westfälischen Pferdestammbuch. Gibt es da was, was besonders heraussticht?
Erlebnisse. Also jede Veranstaltung ist ein Erlebnis. Jede Veranstaltung, wenn ich jetzt sagen soll, was ist hier schon alles passiert und was habe ich hier erlebt? Also dann sprengt das den Nachmittag. Dann sprengt das den Nachmittag. Also wir haben ja hier schon Schauwettbewerbe gehabt. Wir haben Top-Schauen auch schon hier in Handorf gehabt, dass Kutschen umgekippt sind. Hier war schon alles. Wir haben ja alles erlebt. Dass Pferde bis nach Handorf zum Bahnhof gelaufen sind, so ungefähr, die dann hier. Aber wenn man mit den Pferden zu tun hat, gibt es eigentlich jeden Tag Erlebnisse. Aber wenn ich jetzt da so ein Erlebnis herauspicke, mir fällt doch jetzt zurzeit gar keins ein, weil es waren auch so viele Erlebnisse, die ich alle auch, glaube ich, gar nicht aufzählen kann. Aber wenn ich jetzt sage, so ein besonderes Erlebnis, wüsste ich jetzt gar nicht. Es ist immer was. Sobald, wenn wir hatten ja sonst auch vor unseren Auktionen, hatten wir immer diese Paradeabende vor den Auktionen. Und dann weiß ich, dann kippte auch mal hier so eine Kutsche um, dann wurde vierspännig gefahren, die flog hier an der Bande und dann mit den Pferden raus. Also hier ist auch schon alles passiert, Gott sei Dank hat das immer alles weitestgehend gut gegangen. Aber Erlebnisse haben wir bei jeder Veranstaltung.
Und bestimmt war auch nicht immer alles schön. Hast du auch vielleicht ein trauriges Erlebnis, an das du dich erinnerst?
Ja, die gab es hier auch, wie unsere Pferde hier eingefahren werden mussten, unsere Haflingerpferde. Dann hatten wir hier auch einen Todesfall. Wir hatten ja eigentlich zwei Todesfälle, soweit wie ich mich hier dran erinnern kann. Und dann durch das neue Hallendach der großen Halle ist auch einer abgestürzt und ist dann tödlich verunglückt. Da sind natürlich dann, ich habe auch dann immer so mitgeholfen beim Einfahren dieser Haflinger, wenn du dann das da so live erlebst, das sind so Dinge, die will man nicht, die braucht man auch nicht. Aber das ist das tägliche Leben bei so einem Unfall, das ist nicht nur mit unseren Pferden so, das kann auch uns auf der Straße passieren oder wo auch immer. Aber das waren schon zwei so Fälle, wo ich mich dran erinnern kann und wo ich eigentlich auch dabei war. Wenn man dann hier so einen tödlichen Unfall hat, ist das natürlich nicht so schön.
Das will man lieber direkt wieder vergessen.
Das muss man auch vergessen, bloß das ist dann auch zunächst ein bisschen schwer.
Und was hat dich denn vielleicht in den vergangenen Jahren hier rund um das Westfälische Pferdestammbuch und die Westfälische Pferdezucht besonders geprägt?
Ja, also das ist wie in der Familie. Man wächst mit seinen Aufgaben und man versucht, irgendwie was aufzunehmen, was man auch, ich sag mal, weitergeben kann. Also das geht zu Hause schon los mit der Erziehung. Und ich sehe das hier auch so an von denjenigen, mit denen ich hier zusammen gewesen bin, all die Jahre. Das ist so eine Erziehung. Wir erziehen uns gegenseitig. Die Verantwortlichen mich, vielleicht aber ich denen auch. Und das prägt einen, das macht einen auch stark. Und so wirst du auch nach außen gesehen. Mich sprechen so viele an, das ist natürlich klar. Man kennt mich über die Veranstaltung hier in Handorf, aber auch als Preisrichter auf den Turnieren. Ich bin auch Bundeschampionat und was weiß ich, man hat ja auch da noch andere Aufgaben. Aber man erzieht sich selber und dadurch wächst man auch mit seinen Aufgaben und so ergänzen wir uns. Man ergänzt sich einfach.
Bei diesen ganzen Persönlichkeiten aus der westfälischen Züchterszene und den ganzen Menschen und Bekanntschaften, die du hier gemacht hast, was sind denn so besondere Bekanntschaften und was machen die für dich aus?
Oh, da habe ich sehr wahrscheinlich ganz viele aufzuzählen. Den ersten, den ich eigentlich ganz gerne aufzählen möchte, ist Dr. Gerd Lehmann. Das ist einer, ein Pferde-Horseman, der einem auch, ja, ich sag mal, geholfen hat, der einen auch groß gemacht hat. Der wollte auch immer das Beste für die Züchterschaft, für die Pferde. Und da muss ich sagen, das war Dr. Gerd Lehmann, der hat immer darauf geachtet, dieser Schulte im Busch, wenn der die Pferde vorführt. Und so ging das weiter. Dann bei den Auktionspferden auf Paul Stecken, hier an der Reit- und Fahrschule. Man war immer mit Pferdeleuten zusammen, die man akzeptierte, die einem aber auch akzeptierten. Und so ist das, wenn man mit solchen Personenkreis zusammen ist, man ist ja dicht dran, man ist ja nicht nur eben hier und ist dann wieder weg. Wenn man so den ganzen Tag hier ist, da lernt man so viele Leute kennen. Und ich muss sagen, bis heute, ich lerne bis heute noch dazu. Das geht auch gar nicht anders. Man gibt auch das weiter, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da waren so Dr. Gerd Lehmann und ja, das war schon einer für mich, der einem mit dem Pferdeleben geprägt hat. Nicht? Und so geht das auch mit Paul Stecken. Da gibt es so viele, ich sag mal, ich kann die, glaube ich, alle gar nicht aufzählen. Wie gesagt, Dr. Rainer Klimke kam er mit zusammen. Man hat gesehen, wie der so mit seinen Pferden und das war auch so ein Pferdehorseman. Oder Fritz Ligges, ne? Ich habe auch da dann auf den Stuten schauen und so, man kam immer mit irgendwelchen Pferdeleuten zusammen, die mit viel Erfahrung, die einem diese Erfahrung auch weitergegeben hat und so mache ich das heute auch. Oder wenn man hier im Pferdezentrum bleibt, so Tonius Bornemann, der war ja hier der erste Leiter des Westfälischen Pferdezentrums hier. Ich kannte Tonius auch natürlich schon länger und so ging das weiter, ob das Clemens Brüggemann war, bis heute zu Thomas Münch. Also der Thomas Münch ist für mich auch einer, von dem kann ich noch ganz viel lernen. Von dem kann ich noch ganz viel lernen. Wir richten ja auch Stutenprüfungen oder so. Man glaubt das gar nicht. Und so gibt man das weiter. Und da kannst du auch bei der FN Klaus Wiesner, so eine Pferdepersönlichkeit, und dann vielleicht auch unseren Horsemanship Wolf Gröber, dem Erfinder der Equitana, so kommt man mit Leuten zusammen, von jedem nimmt man etwas mit. Und da war ich auch immer sehr empfänglich für. Und das versuche ich jetzt auch bei jungen Menschen, wenn ich da angesprochen werde oder wenn ich dann helfen kann. Und ich sehe, wenn ich helfen muss, bin ich auch da. Versuche ich zumindest da zu sein.
Und was kannst du von den jungen Leuten noch lernen?
Ganz viel, ganz viel. Es ist einfach so, man muss natürlich lernen, aufnahmefähig sein, was lernen einem die jungen Menschen? Es gibt ja immer irgendwelche Äußerungen oder wie das ein oder andere geht, wo der junge Mensch, oh, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, wenn da irgendwie was ist, dann sage ich immer, pass mal auf, das ist ja super, was du da machst. Selbst das kann ich noch von dir lernen. Ist egal, in welcher Richtung und wenn es nur beim Treckerfahren ist. Ja, und so geht das. Und so geht das auch, das Verhalten am Pferd, auch als Peitschenführer. Ich sage mal, das ist ja jetzt auch so ein bisschen hier beim Pferdestammbuch so meine Aufgabe geworden, so die Einlässe und auch jetzt so bei den Vorauswahlen. Und da muss ich immer wieder sagen, wir sind da so eine tolle Truppe, wenn wir unten zu fünf dort in der Bahn stehen, es spricht gar keiner mehr, wir sprechen gar nicht mehr untereinander, wir brauchen nur noch Blickkontakt. Und so geht das zu Thomas und so geht das auch, was lernt man von so einem jungen Menschen? Und selbst wenn ich jemand bei mir habe, die da die Tore losmacht oder was weiß ich, die merken aber auch, man will denen auch helfen und so helfen die einen auch.
Es ist ja auch kein Geheimnis, dass du schon ein etwas älteres Baujahr bist. Ja. Du hast es vorhin selber gesagt, Baujahr 1950. Ja. Das sieht man dir natürlich gar nicht an. Was ist denn dein Geheimnis, dass du immer noch so topfit bist?
Ja, das erste Geheimnis, sage ich dann immer, ist das Elternhaus. Das Elternhaus ist erstmal das Geheimnis, dass man erstmal eine gesunde Ernährung erhält. Das ist ganz wichtig, dass man natürlich auch selber beweglich bleibt. Wie gesagt, ich habe ja von Anfang an auch Sport betrieben. Ja, das war einfach so. Und man muss gucken, dass man auch bei den Mahlzeiten Maß hält. Man kann nicht da so viel essen, dass man sich nachher nicht mehr bewegen kann. Und das habe ich einfach versucht und habe mich auch immer sportlich, läuferisch das beibehalten. Das muss natürlich auch alles immer geschafft werden. Ich sage, ich bin sonst auch schon in der Woche 2 bis 3 Mal so 5 bis 8 Kilometer gelaufen. Immer so entweder schon morgens. Ich stehe ja immer schon vor dem Aufwachen auf. Dann kommt man nicht zu spät. Und da muss man gucken. Aber es spielt auch eine große Rolle, die Familie. Die muss ja da natürlich auch mitmachen. Und meine Frau, die hat mich nie anders kennengelernt, hat selber, kommt auch vom landwirtschaftlichen Betrieb, hat aber auch so mit den Pferden nichts zu tun. Man muss das natürlich auch alles irgendwie verbunden bekommen. Und unsere Kinder haben auch beide, wir haben 2 Jungs, haben aber auch beides nichts mit der Reiterei zu tun, aber deren Frauen sind Reiterinnen. Also bleiben wir so ein bisschen im Showgeschäft drin. Die sind aber auch nicht aktive Turnierreiter, so mehr Hobbyreiter. Aber ich sag mal, man muss sich schon fit halten. Und wenn man das gesundheitlich hinbekommt, und ich wüsste auch gar nicht, dass ich mal so über längere Zeit, ich darf das ja gar nicht sagen, ich sag mal so, mit Krankheiten habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Die verrückte Zeit, die ich nur erlebt habe, war in der Corona-Zeit. Das kann ich ja vielleicht mal so am Rande noch mal eben einfliegen lassen. In der Corona-Zeit, wir wollten aus der Politik zur Klausurtagung und dann ging das natürlich nicht. Alle mussten sich ja testen lassen. Und ich fühlte mich taufrisch und wie immer. Und dann komme ich da wieder positiv. Nein, habe ich gesagt, was ist positiv? Ich sage, ich fühle mich topfit und. Ja, auf jeden Fall, ich konnte nicht mitfahren, dann noch einen weiteren Test, immer noch positiv. Und dann habe ich nachher zu denjenigen gesagt, die mich da getestet haben, also ich hätte gerne die ganze Zeit Corona. Mir geht es ja dann mit Corona besser wie ohne.
Du bist ja auch immer viel unterwegs. Andere Leute in deinem Alter legen die Füße hoch und sind nicht mehr so engagiert und aktiv. Was treibt dich denn immer noch an, so viel weiterzumachen, wie du im Moment betreibst?
Ja, also ganz so viel mache ich nicht mehr weiter. Ich bin erst mal in diesem Jahr nach 40 Jahren aus der Politik in Olfen ausgestiegen. Ich war 40 Jahre in der Politik. Ich habe natürlich noch sehr viele Ehrenämter. Ich kann sie, glaube ich, gar nicht mehr aufzählen. Wasser- und Bodenverband und. Aber ich versuche schon mit meinen 75 Jahren nicht noch was aufzubauen, sondern eher was abzubauen. Aber solange wie ich mich fit fühle, will ich das auch ganz gerne noch so weitermachen. Aber irgendwann ist das dann so weit, dass es dann vielleicht auch nicht mehr geht. Und ich hoffe, und das werde ich auch versuchen, dass ich dann auf jeden Fall den Absprung schaffe, dass man nicht noch da, Gott weiß, dann immer, guck mal, der Alte, der rennt da noch rum, was will er da noch? Also ich habe ja auch Schulausschuss und ich habe ja alles so hinter mir. Das habe ich jetzt alles erst schon mal an die Seite gelegt. Aber solange wie ich mich fit fühle, die Familie das auch hergibt, wir haben jetzt unseren landwirtschaftlichen Betrieb auch etwas umstrukturiert. Vielleicht habe ich demnächst auch noch eine etwas größere Aufgabe zu Hause. Wir haben unseren alten Kornspeicher umfunktioniert zu Ferienwohnungen. Unser ältester Sohn, der Fabian, ist jetzt natürlich auch Besitzer des Hofes. Der Alte ist der Rentner. Aber der ist, unsere landwirtschaftliche Ackerflächen haben wir seit 1994 verpachtet. Seitdem bin ich auch bei der Agravis tätig. Bin auch noch bis heute bei der Agravis tätig.
Und sonst würde es ja auch langweilig
und
werden.
Und fest angestellt. Ja, ja. Wie ich jetzt aus der Politik ausgestiegen bin, haben wir gesagt, hör mal, Aino, was ist, hör mal, nicht, dass du Langeweile bekommst. Nein, habe ich gesagt, Langeweile habe ich noch nicht. Und so ist das auch, solange wie mir das Spaß macht, meine Gesundheit es zulässt, meine Familie es zulässt. Aber es könnte jetzt vielleicht sein, unsere beiden Jungs haben in diesem Jahr im Mai geheiratet. Vielleicht kommen auch jetzt noch mal irgendwann in Kürze Enkelkinder. Und dann könnte ich vielleicht auch ein bisschen Feriengäste bespaßen. Denke ich mal, das kriege ich auch hin. Und da muss man mal gucken. Und, aber solange wie ich mich noch so fit fühle, habe ich auch immer noch die Ambition, irgendwie weiterzumachen.
Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass du noch ganz lange ganz fit bleibst und uns hier auch am Westfälischen Pferdestammbuch natürlich noch lange erhalten bleibst. Dafür wünschen wir dir für deine Gesundheit natürlich auch alles Gute für die Zukunft. Ja, jetzt gerne. Bedanke ich mich erstmal für das nette Gespräch. Ich habe natürlich noch eine Abschlussfrage. Ja. Du hast in deinem Leben rund um die Pferde ja schon ganz viel erlebt. Worauf freust du dich in der Zukunft?
Dass ich weiterhin mit unseren Pferden auch noch was erlebe, was ich vielleicht noch nicht erlebt habe. Aber was wünsche ich mir für meine Zukunft? Also ich würde gerne beim Pferd bleiben, aber wie auch schon vorhin gesagt, vielleicht ist meine Aufgabe irgendwann auch mal eine andere wie beim Pferd, weil wenn man so mit den jungen Pferden unterwegs ist, ist das ja auch nicht so ganz ungefährlich. Ich sage mal, man ist keine 20 oder 25 mehr. Auch ich werde älter. Und ich bin auf dem besten Wege und ich möchte mich nicht nachher von unseren Pferden durch die Halle tragen lassen. Also ich hoffe, dass ich das früh genug erkenne und ich hoffe auch, wenn das denn soweit ist und ich es selber nicht erkenne, dass man dann auch genauso gut Hilfe bekommt und sagt, Heino, jetzt ist es auch mal irgendwann gut gewesen.
Ja, Heino, wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, habe ich gerne gemacht.
Westfalenpferde, der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht.